Genial digital? Antworten von der DSI, der Digital Society Initiative. Heute tauchen wir in die Welt der digitalen Plattformen ein. Wie funktionieren sie? Wir schauen zwei Forscherinnen über die Schultern, die sich auf die Plattformarbeit spezialisiert haben. Eine davon hat im Rahmen ihrer Forschung sogar für eine Plattform gearbeitet.
Diese ständige Verfügbarkeit für die Plattform hat mich schon psychisch recht mitgenommen und gestresst. Ich habe dann wie versucht, mir bewusst Pausen von der Plattform zu schaffen, also am Wochenende, ja, dann wirklich zu ignorieren oder eben auch mir einen virtuellen Feierabend zu kreieren, was natürlich in der Plattformlogik überhaupt nicht vorgesehen ist.
Ständige Verfügbarkeit, tiefer Lohn und neue Arbeitsweisen, aber auch Spontaneität und eine positiv tiefe Eintrittshürde für Jobsuchende. Plattformen verändern unsere Gesellschaft. Per Definition sind digitale Plattformen im Kern Online-Marktplätze, auf denen ähnlich wie bei einem herkömmlichen Markt Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Sie stellen die Infrastruktur zur Verknüpfung von Anbietern und Kundschaft zur Verfügung. Sie bestimmen, zu welchen Bedingungen welche Dienstleistungen angeboten werden können und verdienen bei den Transaktionen mit. Ich möchte gerne mehr über Plattformen wissen und ich möchte verstehen, ob ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt wirklich so groß sind. Hierfür mache ich mich auf den Weg zu einer Plattformspezialistin, der DSI-Forscherin Professor Dr. Karin Schwitter, und ich treffe sie in ihrem Büro an der Universität Zürich. Karin weiß genau, wie die Plattformen funktionieren, kennt deren Strategien und Businessmodelle. Ich nehme an, dass deine Forschung auch einen Impact hat auf dein Privatleben, korrekt?
Oder? Ja.
Wann hast du das letzte Mal etwas von Uber Eats bestellt?
Das habe ich noch nicht. Ich bin schon mal mit dem Uber gefahren. Ich glaube, das war 2018, als sie neu auf den Markt gekommen sind. Und ich mir dachte, jetzt muss ich das mal ausprobieren, wie das funktioniert. Mhm. Aber ich bestelle tatsächlich nicht über Plattformen. Aber ich will das jetzt nicht hier als irgendwie moralischen Imperativ oder irgendwie so verteidigen, dass man das so tun soll. Ich glaube, Plattformen geht es nicht mehr so um die moralische Verantwortung von Einzelnen, sondern eher, dass wir als Gesellschaft entscheiden, hey, wie wollen wir überhaupt mit denen umgehen? Was für Regeln wollen wir für die stellen?
Aber die Vorteile von Plattformen, die liegen doch auf der Hand.
Ja, wenn wir aus der Perspektive der Konsumierenden schauen, hat es sicher Vorteile gegeben. Ja, gewisse Dienstleistungen sind sehr günstig, sehr schnell und einfach verfügbar geworden. Wenn wir jetzt aus Sicht der Leute schauen, die diese Arbeit dann machen, die diese Services dann für uns bereitstellen, dann schaut die Situation wieder ein bisschen anders aus. Und das ist der Fokus von unserer Forschung und da ziehen wir natürlich eine ambivalente Bilanz.
Und also es gibt Uber, Batmate, Kupla, es gibt ziemlich viele unterdessen. Warum gibt es immer mehr Plattformen in den unterschiedlichen Bereichen?
Also wie sie entstanden sind, das hat damit zu tun, dass wir eine riesige technologische Entwicklung hatten. Mit der Digitalisierung sind Geräte entstanden, die es uns überhaupt erlauben, so Plattformen zu nutzen. Also beispielsweise die Smartphones, die wir haben und dann auch das Internet, das inzwischen so eine hohe Geschwindigkeit hat, dass diese Technologie überhaupt funktioniert. Und das andere ist, dass in den letzten 10 Jahren sehr viel Geld nach neuen Investitionsmöglichkeiten gesucht hat. Und das ist dann in diese neuen Technologie-Startups geflossen und hat dazu geführt, dass die sehr schnell wachsen konnten und neue Anwendungen auf den Markt gebracht haben.
Und wie hat sich deine persönliche Einstellung gegenüber Plattformen verändert, seit du sie erforschst?
Sie hat sich vor allem ausdifferenziert. Also man sieht halt einfach die Vielfältigkeit der verschiedenen Plattformen und ist auch sehr viel mehr sensibilisiert für die Dinge, die so hinter der schönen Werbefassade ablaufen. Also wo müssen wir als Forschende genauer hinschauen, wo es nicht so alles glänzt?
Konkret hingeschaut hat die DSI-Forscherin Dr. Marisol Keller im Rahmen ihrer Doktorarbeit. Sie hat im Team von Karin Schwitter gearbeitet und untersucht, wie Plattformarbeit sich auf die Lebens- und Arbeitsrealitäten von Menschen auswirkt. Und sie war ganz nah an den Plattformen dran, wie sie mir erzählt. Und du hast dich dann entschieden, ich finde das Wort sehr spannend, eine autoethnografische Studie zu machen. Mhm. Was ist das genau?
Bei der Autoethnografie steht eigentlich die forschende Person im Zentrum der empirischen Forschung. Das hat in meinem Fall konkret bedeutet, dass ich selber für Plattformen gearbeitet habe, also mich als Plattformarbeiterin zur Verfügung gestellt habe. Und das hat auch natürlich für eine gewisse Zeit dazu geführt, dass meine Forschung sozusagen 24 Stunden, 7 Tage die Woche stattgefunden hat, also meine empirische Datenerhebung.
Ja, und diese Zeit der Datenerhebung war eine anstrengende Zeit, die Marisol Keller nicht mehr so schnell vergessen wird. Insgesamt hat sie sich bei 3 verschiedenen Plattformen angemeldet und für sie gearbeitet. 4 Monate lang ging die DSI-Forscherin putzen.
Wie hast du diese Zeit in Erinnerung?
Also sehr intensiv auf vielen verschiedenen Ebenen. Also zum einen ist der Kontakt mit der Plattform sehr dicht. Also da gibt es eben die App, über die man irgendwie Anfragen kriegt. Dann hat die Plattform auch sehr intensiv telefonisch kommuniziert. Also sie haben mich mehrmals am Tag angerufen. Und dann kommt auch die ganze Kommunikation mit der ständig wechselnden Kundschaft dazu. Also das heißt natürlich schon auch, dass man sich vielleicht 4 bis 5 Mal pro Woche auf einen neuen Ort, auf einen neuen Haushalt einlassen muss. Das bedingt auch viel Planungsarbeit, also wo man irgendwie sicherstellen muss, okay, wie komme ich an diese Adresse, wie lässt sich dieser Einsatz vielleicht mit anderen Einsätzen vereinbaren. Und Reinigungsarbeit ist auch körperlich einfach eine super strenge Arbeit. Ja, wo ich schon auch gemerkt habe, also ja, wirklich Menschen, und es sind vornehmlich Frauen, die diese Arbeit tagtäglich erledigen, leisten Enormes.
Allen Arbeiterinnen gemeinsam ist, dass sie meist einmalig über die Plattform für eine zu definierende Arbeit gebucht werden, sagt die DSI-Forscherin und Arbeitsgeografin Dr. Karin Schwitter im Gespräch mit mir. Und genau diese neue Arbeitsform, diese werde nun erforscht.
Wir fokussieren uns auf einen ganz bestimmten Ausschnitt aus diesem großen Plattformmarkt. Und zwar sogenannte Gig-Plattformen nennt man die auch, oder Arbeitsvermittlungsplattformen. Mhm. Und dieser Begriff Gig, der kommt eigentlich aus der Musikindustrie und bezeichnet da einen Auftritt. Also ja, so unsere Band hat heute Abend einen Gig, einen einmaligen Musikevent. Und das hat man übersetzt und sagt, ja, ein Gig, das ist jetzt genauso ein einmaliger Auftrag, eine kurzfristige Arbeit oder ein kurzfristiger Arbeitseinsatz, den ich über eine Plattform leiste. Das heißt, Gig-Plattformen sind immer Plattformen, die in irgendeiner Form Arbeitskräfte für kurzfristige Jobs vermitteln. Und das ist diese spezifische Form von Plattformen, die wir uns genauer anschauen. Uns interessiert, wie verändert sich dadurch Arbeit? Also wie wir arbeiten, was die Arbeitsbedingungen sind, also wirklich die Situation der Arbeitskräfte, die dann über solche Plattformen zu Jobs kommen.
Im Rahmen ihrer Forschung hat Karin Schwitter unter anderem auch Interviews mit Arbeiterinnen und Arbeitern von verschiedensten Plattformen geführt. Ich frage mich, wer sind eigentlich die typischen Plattformarbeiterinnen? Gibt es das überhaupt? Einerseits seien das beispielsweise Studierende, die sich mit einmaligen Arbeiten einen kleinen Zustupf gönnen würden, sagt mir Karin Schwitter.
Und auf der anderen Seite sind die Menschen, die versuchen, über Plattformen wirklich ihr Einkommen zu generieren, sind ganz oft neu ankommende Migranten und Migrantinnen. Jetzt im Sorgearbeitsbereich natürlich ein großer Anteil davon Frauen. Und viele von ihnen haben nur eingeschränkte Möglichkeiten, in anderen Jobs Fuß zu fassen. Zum Teil, weil ihre Abschlüsse in der Schweiz nicht anerkannt sind oder weil sie noch nicht die Sprachfähigkeiten haben. Und sie versuchen dann über die Plattformen mal einen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden und nehmen den manchmal auch als ersten Schritt, von dem aus sie dann versuchen weiterzukommen. Ob Plattformen diese Rolle wirklich einnehmen können, dass sie eine Treppe sind, die dieses Weiterkommen ermöglicht, das ist sehr umstritten.
Warum ist das umstritten?
Umstritten, weil es auf der einen Seite den neu ankommenden Personen oft einen relativ leichten Einstieg bietet. Ja, sie brauchen nicht vorgängige Qualifikationen haben wie andere Jobs, auch nicht so viele Deutschkenntnisse oder formelle Abschlüsse werden erwartet. Also es ist eigentlich eine Eintrittskarte mal in den Arbeitsmarkt. Und es geht relativ schnell, solange genügend Arbeit da ist. Aber die Plattformarbeit selber qualifiziert mich dann nicht im eigentlichen Sinne weiter. Ja, sie schafft mir höchstens die Zeit, dass ich die Sprache besser lernen kann oder dass ich vielleicht Zeit habe, meine Qualifikationen anzuerkennen. Und in dem Sinne ist es nicht eine Weiterqualifizierung oder Treppe, sondern es ist vielleicht mehr ein Warteraum, je nachdem, wie positiv oder negativ man das formulieren will.
Und dieser Zwischenwarteraum kann für die Arbeiterinnen zwar eine Chance, aber auch schwierig sein. Vor allem die Arbeitszeiten seien gewöhnungsbedürftig, wie die SI-Forscherin Marisol Keller im Rahmen ihrer Forschung selbst erfahren hat.
Die Tage, die sind sehr zerstückelt. Für meine Verhältnisse, ich beginne eigentlich gerne am Morgen, vielleicht sagen wir um 8 mit Arbeiten. Und das ist so, war eigentlich so über diese Plattform selten möglich. Viele Reinigungen haben entweder um 9 oder um 10 gestartet und haben dann 2 Stunden gedauert. Und dann eben zum Beispiel, also das blödste Beispiel ist, wenn du Tage hast, wo du eine Reinigung von 9 bis 11 und von 2 bis 4 hast. Und in den Zeiten dazwischen wird dir nichts angeboten.
Und diese Zeit wird auch nicht bezahlt. Da heißt es rumsitzen und warten, bis der nächste Auftrag kommt. Apropos Bezahlung, diese war nicht wirklich gut, also auch geprägt von undurchsichtigen und hohen Abzügen. Der Kunde habe 49 Franken pro Stunde bezahlt. Marisol Keller selbst erhielt dagegen deutlich weniger. Immerhin hätten die Überweisungen einwandfrei funktioniert, hat mir Marisol Keller noch versichert. Speziell war für sie jedoch, dass sie bei der Plattformarbeit jeweils keine direkte Ansprechperson und somit auch keinen direkten Vorgesetzten hatte.
Also auf keiner Plattform ist das der Fall. Da hat man immer wieder mit anderen Leuten zu tun, wenn man anruft. Und ich hatte nie mit irgendjemandem von der Plattform Kontakt.
Also krank melden zum Beispiel bei der Care-Plattform, das macht man via Klick, oder?
Da habe ich einfach dann direkt die Leute kontaktiert, die den Job ausgeschrieben hatten.
Ja.
Ja. Also, und aber, also krank melden, dann wird man auch einfach nicht bezahlt. Also,
genau.
Das ist schon auch eine Realität. Also, es ist auf allen Plattformen der Fall. Wenn man nicht erscheint, dann gibt es kein Geld. Auch wenn die Einsätze geplant sind. Oder jetzt zum Beispiel bei der Reinigung es gibt da Reinigungen, die sind regelmäßig. Also da wusste ich, da gehe ich jetzt jeden Dienstag um 10 Uhr putzen. Das war so geplant, aber wenn ich da krank war, dann ja.
Zu allem hin musste die DSI-Forscherin Marisol Keller jeweils praktisch immer erreichbar sein. Egal wann, auch außerhalb der Arbeitszeiten wurde sie immer wieder kontaktiert.
Sehr früh am Morgen bereits oder auch mal spät am Abend. Doch, also ja, ich meine natürlich, man hat immer die Wahl, nicht abzunehmen, das Telefon unbeantwortet zu lassen. Aber hier spielen natürlich genau diese Machtungleichheiten innerhalb dieses Plattformsystems eine große Rolle, wo ich als Arbeiterin eigentlich permanent verfügbar sein soll. Und das wurde mir auch ganz zu Beginn gesagt, dass es dann Konsequenzen haben wird, wenn ich zu viele Jobs ablehnen würde.
Mich interessiert, wie ist die Selbsterfahrung von DSI-Forscherin Marisol Keller zu werten? Sind alle Plattformarbeiterinnen im gleichen Ausmaß betroffen? Für ihre Dissertation hat Marisol Keller nebst ihrer eigenen Erfahrung auch Literatur und weitere Quellen beigezogen. DSI-Professorin Karin Schwitter und ihr Team haben im Rahmen ihrer Plattformforschung bereits unzählige Interviews mit Plattformarbeiterinnen über ihre Arbeit geführt. Und im Grundsatz decken sich die Erfahrungen von Marisol Keller meist mit den Resultaten. Verallgemeinern möchte Professorin Karin Schwitter die Erfahrungen aber nicht.
Die Plattformen sind natürlich auch sehr vielfältig, man kann sie nicht über einen Kamm scheren. Aber es gibt gewisse Muster, die wir über die Personen hinweg sehen. Nicht unbedingt, wie positiv jetzt die Arbeitenden ihre Arbeit beurteilen, sondern was für Herausforderungen bringt Plattformarbeit mit sich. Und da kann man sagen, Plattformarbeit ist unsicher, sie ist undurchsichtig und sie ist ungleich. Also wenn wir von Unsicherheit sprechen, dann geht es erstmal einfach nur darum, dass ich nicht weiß im Voraus, wie viel Arbeit habe ich überhaupt in den nächsten Monaten. Ja, ich kann mich auf Jobs bewerben, aber ich weiß nicht, wie viele kriege ich. Und viele von diesen Jobs werden auch wahnsinnig kurzfristig angeboten. Ja, ich kann mich erinnern an einen Job, der hatte fast schon angefangen, als er auf der Plattform ausgeschrieben wurde. Da hieß es, in einer halben Stunde musst du da und da sein und mit schwarzen Hosen. Und diese Kurzfristigkeit, die macht etwas mit dem Leben der Menschen. Also ich stehe eigentlich immer auf Abruf, weil ich immer damit rechnen muss, dass vielleicht noch ein Job kommen könnte, jetzt dann gleich. Und das macht es für mich ganz schwierig, auch einfach mal zu sagen, jetzt habe ich frei, jetzt arbeite ich nicht. Also es ist, die Plattformen haben wie dann so ein eigenes Zeitregime, dem ich mich unterwerfen muss, das sehr kurzfristig ist.
Du hast vorhin ein anderes Merkmal noch erwähnt. Warum ist die Plattformarbeit undurchsichtig?
Undurchsichtig ist die Arbeit oft, weil ich als Plattformarbeiterin nicht weiß, warum ich jetzt einen Job kriege und den anderen nicht kriege. Ich kriege kein direktes Feedback. Und da kam es auch vor, dass ich mich beispielsweise auf einen Job bewerbe, ihn nicht kriege und am nächsten Tag ist genau der gleiche Job wieder auf der Plattform ausgeschrieben. Ich denke mir, ja, aber ich habe mich doch schon beworben. Und jetzt habe ich da niemanden, wo ich nachfragen kann. Wenn ich bei der Plattform vorstellig werde, dann kriege ich so allgemeine Rückmeldungen, optimieren Sie Ihr Profil. Aber es hat niemand, der mir sagt, warum ja oder warum nein. Und das heißt, wie nach welchen Arten Jobs zugeteilt werden oder angeboten werden, das bleibt für mich im Dunkeln und das macht es auch, ist eine große Herausforderung in der Plattformarbeit.
Eine weitere Herausforderung hast du auch genannt. Du hast gesagt, auch ungleich, also die Arbeit ist ungleich. Was meinst du damit?
Ungleichheit wird dadurch produziert, dass viele Plattformen sogenannte Bewertungssysteme haben, wo ich, wenn die Arbeit gemacht ist, dann Sterne vergeben kann. Und wenn jetzt Menschen die Arbeit von anderen Menschen bewerten, dann sind da ganz oft auch Vorurteile und Stereotype haben damit zu tun. Und da konnte Forschung, die auch andere Forschungsgruppen gemacht haben, zeigen, dass die Leute zum Teil Frauen, nicht weißen Menschen etc. einfach per se weniger Sterne geben für die gleiche Arbeit, weil man die dann weniger gut findet, wie sie einen von A nach B gefahren hat in einem Uber-Taxi oder so. Und gegen diese ungleichen Bewertungen ist es sehr schwierig vorzugehen. Bei gewissen Plattformen, wenn man zu schlechte Bewertungen hat, wird sogar das Profil deaktiviert, also dann kann man da nicht mehr arbeiten und man weiß von vielen Berichten von Plattformarbeitenden, dass es für sie dann sehr schwierig ist, dagegen vorzugehen, wenn man eigentlich ungerechtfertigte oder diskriminierende Bewertungen kriegt.
Also ist die Bewertung für einen Plattformarbeiter wichtiger als ein Trinkgeld?
Die Bewertungen sind entscheidend dafür, wo mein Profil nachher wieder angezeigt wird, was ich für einen Eindruck für halt die nächsten Arbeitenden hinterlasse und können deshalb für die Arbeitsfähigkeit und überhaupt, um Arbeit zu kriegen, extrem wichtig sein.
Jetzt das ganze Paket, das klingt eigentlich für die Plattformarbeitenden nach einem schlechten Deal.
Also ich denke, man muss das durchaus ambivalent beurteilen. Und es ist natürlich die Rolle der Wissenschaft, nicht die Werbebotschaften der Firmen zu repetieren, sondern eben genau da hinzuschauen, wo sonst niemand hinschaut und wo eben die kritischen Punkte sind. Ich würde aber nicht Plattformen per se verteufeln. Das Modell ist ambivalent. Man kann durchaus im positiven Sinne sagen, dass sie Leuten Zugang geben zu einem gewissen Einkommen, zu gewissen Verdienstmöglichkeiten, Leuten, die sonst wenig Arbeitsmöglichkeiten haben. Auf der anderen Seite aber sind diese Arbeitsstellen natürlich oft sehr prekär und machen es sehr schwierig, wirklich ein existenzsicherndes Einkommen generieren zu können.
Die DSI-Forscherin Marisol Keller hat am eigenen Leib erfahren, wie es ist, für eine Plattform zu arbeiten. Auf diese Zeit schaut sie mit gemischten Gefühlen zurück.
Ich denke, was dabei einfach vergessen geht, ist eben diese enorme Organisations- und Koordinationsarbeit im Hintergrund. Nicht nur zwischen den einzelnen Jobs oder überhaupt die Akquise der Jobs, sondern eben auch mit anderen Verpflichtungen im Leben von Menschen. Also das Leben besteht ja nicht nur aus bezahlter Arbeit oder aus verschiedenen Einsätzen für bezahlte Arbeit, sondern da ist ja noch mehr dahinter, also auch Care für andere Personen, aber auch für sich selbst. Und das geht vergessen, dass diese Plattformarbeit einen enormen, auch eben unregelmäßigen und unvorhersehbaren Einfluss auf das Leben hat.
Ich frage mich nun zum Schluss, wie sieht eigentlich die Zukunft der Plattformen aus? Rosig? Wird es immer mehr davon geben? Und vor welchen besonderen Herausforderungen stehen sie? Professorin Karin Schwitter meint Folgendes dazu.
Also der Plattform-Hype, die große Euphorie, die ist vorbei. Man kann sagen, vielleicht das Zeit des billigen Geldes, wo man jedem Start-up gleich Millionen hinterher geworfen hat, das ist der Vergangenheit. Das heißt, es ist für Plattformen jetzt sicher schwieriger geworden, Finanzierungen zu finden. Viele von ihnen müssen sie jetzt zeigen, dass sie in schwarzen Zahlen operieren können. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für Konsumenten und Konsumentinnen. Weil um Marktdominanz zu erhalten, haben viele Plattformen ihre Dienstleistungen eigentlich unter dem Preis angeboten. Also eine Taxifahrt, eine Reinigung oder eine Hauslieferung von Essen ist wahnsinnig günstig angeboten worden, aber eigentlich nicht zu dem Preis, den sie tatsächlich kostet. Und da gehe ich deshalb davon aus, die Preise werden steigen und für die Konsumentinnen und Konsumenten wird die Zeit, wo diese Dienstleistungen so günstig verfügbar waren, wahrscheinlich nicht mehr lange dauern.
Ich nehme mit, es bleibt spannend. Die Welt der Plattformen ist dynamisch und entwickelt sich laufend weiter. Aber welche Verantwortung soll den Plattformen künftig zukommen? Ist allenfalls eine Regulierung nötig? Um diese Frage zu klären, braucht es die Wissenschaft, die Forschung, die sich vertieft mit diesen Plattformen auseinandersetzen. Und genau dies tut Professorin Karin Schwitter mit ihrem Team.
Unsere Idee ist, diese Arbeitsverhältnisse sichtbar zu machen, auch die Problematiken sichtbar zu machen, um die Diskussion darüber zu starten, wie können wir Dinge regulieren.
Genial digital? Antworten von der DSI, der Digital Society Initiative.